Der Steve Jobs, den kennt ihr vielleicht. Oh, jetzt bist du zu weit vorne, ja, genau. Der war Mitgründer von Apple. Und der hat mal an einer Elite-Universität eine Rede gehalten. Ziemlich berühmte Rede ist das geworden. Und er hat unter anderem Folgendes gesagt. Und ich zitiere ihn mal ein bisschen. Er hat also gesagt: Als ich 17 war, las ich einen Satz, der ging etwa so. Wenn man jeden Tag lebt, als wäre es der letzte, wird man irgendwann recht haben. Ja, man weiß, ja. Das stimmt. Und wieder sagt Steve Jobs, das hat mich beeindruckt. Und seitdem habe ich jeden Morgen in den Spiegel geschaut und mich gefragt, wenn heute mein letzter Tag wäre, würde ich dann tun wollen, was ich heute tun werde? Übrigens, der Klammer bemerkt, ist noch recht tiefgründig eigentlich, oder? Also, das braucht noch ein bisschen Kraft, etwas zu machen. Und weiter sagt er dann, und wenn ich allzu oft mit Nein antwortete, dann wusste ich, dass ich etwas ändern musste. Die Überlegung, dass ich bald tot sein werde, ist für mich die wichtigste Hilfe bei den wirklich großen Entscheidungen im Leben. Und dann hat der Absolvent gesagt, ihre Zeit ist begrenzt. Also vergeuden Sie sie nicht, indem Sie ein fremdbestimmtes Leben führen. Und am Schluss hat er noch gesagt, bleibt hungrig, bleibt verrückt. Stay crazy, wahrscheinlich so auf Englisch. Oder? Das ist eine Art, wie so eine Abschiedsbotschaft gewesen. Ich weiß nicht, wann er die gehalten hat, die Rede, aber er ist ja vor 6 Jahren gestorben. Bleibt hungrig, bleibt auch noch ein bisschen verrückt. Wagt etwas, nützt die Zeit. Seine Geräte, seine Apple-Geräte prägen den Alltag von Millionen von Menschen. Und jetzt kann man schon sich fragen, aber ist das Wertvollste, was ein Mensch der Nachwelt kann hinterlassen? Und die Antwort ist wahrscheinlich klar, vor allem von uns, von der Bibel her gesehen. Steve Jobs, der war wahrscheinlich ein Genie gewesen. Und ich glaube, man sollte das nicht mit Genies vergleichen, aber fragen sollten wir uns auch doch, nutze ich die Zeit, wo Gott mir gegeben hat? Oder lebe ich einfach irgendwie drauf los, lass mich treiben, was gerade so kommt? Heute kommen wir zum zweitletzten Teil von dieser Apostelgeschichte-Serie. Wir kommen heute ans Ende der dritten Missionsreise. Der Paulus, wir haben jetzt ein bisschen abgekürzt, ist jetzt ganz schnell plötzlich ist fertig gewesen bei der dritten Missionsreise und jetzt reist er zurück auf Jerusalem und kommt unterwegs bei Ephesus vorbei. Er geht nicht in die Stadt, er ist in der Nähe und er bestellt die Ältesten dann aus der Stadt raus und trifft sich mit ihnen und tut sich verabschieden von ihnen. Und dabei haltet er so etwas wie eine Abschiedsrede. Und die Abschiedsrede, die zeigt ganz viel auch vom Leben von Paulus, was ihm wichtig ist. Und wir steigen da mal ein. Vers 18. Vielleicht musst du noch ein bisschen lauter machen in dem Fall. Hört man es? Genau. Genau. Also ab Vers 18 bis Vers 21. Paulus, oder das heißt da, als sie aber zu ihm gekommen waren, sprach er zu ihnen, ihr wisst, wie ich vom ersten Tag an, da ich nach Asien kam, die ganze Zeit bei euch gewesen bin und dem Herrn diente mit aller Demut und unter Tränen und Versuchungen, die mir durch die Nachstellungen der Juden widerfuhren. Wie ich nichts zurückgehalten habe von dem, was nützlich ist, dass ich es euch nicht verkündigt und euch gelehrt hätte, öffentlich und in den Häusern. Da ich sowohl Juden als auch Griechen die Buße zu Gott und den Glauben an unseren Herrn Jesus Christus bezeugte. Und speziell finde ich, darum habe ich es herausgehoben, für den Paulus war klar, in allem Wirken hat er immer zuerst Jesus dient. Also für ihn ist immer die erste Person, die er dient hat, wenn er mit Menschen zu tun hat, war immer Jesus. Er hat alles zuerst für Jesus gemacht, wo er dient hat, wo er verfolgt worden ist, wo er gelitten hat, wo er sich Sorgen gemacht hat über die Gemeinde. Es ist immer zuerst, er hat immer gesagt, ich mache das für Jesus, ich mache das für dich. Und er hat auch gewusst, dass Menschen ja auch manchmal undankbar sein können. Und vielleicht sogar heuchlerisch, dass man das einem fallen lassen könnte. Der Paulus ist am Schluss, wenn er sagt, von seinem Leben sind nicht mehr viele Beine geblieben, wo er einen Gerichtsprozess hatte. Und das ist ja auch, könnte mega auch enttäuscht sein und fast noch bitter werden. Aber der Paulus ist das nicht geworden. Im Gegenteil, wir lesen im 2. Timotheus 4, Vers 7, das ist eine Art wie sein Abschiedsbrief gewesen. Dort schreibt er, ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe den Lauf vollendet. Ich habe den Glauben bewahrt. Fortan liegt mir bereit der Siegeskranz der Gerechtigkeit, den der Herr, der gerechte Richter, mit als Belohnung geben wird an dem Tag. Nicht allein aber mir, sondern auch allen, die sein Erscheinen liebgewonnen haben. Also alles zuerst für Jesus tun. Die Sicht ist wichtig, weil sie uns ein Stück weit schützt, dass man irgendwie enttäuscht über Menschen aufgibt, resigniert, sein Potenzial nicht ausschöpft. Aber diese Sicht fordert einen raus, oder? Weil die Menschen um uns herum sind enorm real. Jesus ist unsichtbar. Und das ist gar nicht immer einfach, dass man Jesus vor Augen hat. Aber der Paulus hat seinen Einsatz also nicht abhängig davon gemacht, ob die Menschen ihn verdient haben, wie sie mit ihm umgegangen sind. Und ob er immer gerade Lust gehabt hat, um das oder jenes zu machen, sondern er hat es aus Liebe zu Jesus da. Und ich denke, das ist etwas, wo ein bisschen ein Geheimnis ist. Auch für uns selber. Wenn man vielleicht findet, ja, das müsste jetzt nicht ich machen. Ich könnte es schon machen, aber stinkt mir ein bisschen. Eigentlich müsste das jetzt jemand anderes machen. Und dann sagen, okay, ich mache es, Jesus, ich mache es für dich. Und ich weiß nicht, ob das manchmal auch macht. Ich mache das manchmal. Und das ist wirklich, das hilft. Und eigentlich, es ist jetzt nicht für nichts. Und niemand sagt mir Danke, sondern ich habe es ganz bewusst für dich gemacht, Jesus. Und so hat der Paulus es auch gemacht und er hat unermüdlich in der Gemeinde gelehrt. Er hat unermüdlich den Nichtgläubigen das Evangelium gebracht, unabhängig davon, wie die reagiert haben. Er hat ihnen die ganze Wahrheit gesagt, hat nichts verschwiegen, hat nicht resigniert und aufgegeben. Und wie leicht ist es bei uns, ist es bei mir, dass wir uns vom Verhalten von anderen, vielleicht in der Familie, im Geschäft oder wo, in der Nachbarschaft, lassen wir uns negativ beeinflussen. Ja, jetzt sind sie so zu mir gewesen, komm, dann mache ich doch auch nicht mehr. Wie leicht lassen wir uns von dem beeinflussen und verlieren dabei Jesus aus den Augen? Und dabei wollen wir doch alles für ihn machen. Eigentlich wollen wir es ja. Aber man verliert ihn nicht aus den Augen. Und vielleicht ist es gut, wenn man probiert, jeden Morgen zu sagen, Jesus, ich will heute in erster Linie für dich alles tun, ich tue für dich tun, nicht für Menschen. Ich will es für dich tun. Und das bedeutet dann auch, dass ich arbeite für Jesus. Also wenn du mit dieser Einstellung mal gehst, ich gehe für dich arbeiten, Jesus. Und ich mache meine Arbeit gut für dich. Und ich koche heute Mittag für dich. Und ich gehe am Bibelabend für dich, Jesus. Und ich übe gewisse Disziplinen im Leben für dich. Ich kann dich mit dem, ich kann es dir tun. Ich kann dich ehren damit. Und ich glaube, das macht einen grossen Unterschied. Ein Blick auf unsere Motivation, wie wir etwas tun. Und auch, dass wir etwas tun, was gut wäre. Wir werden auch ein bisschen unabhängiger vom Umfeld, ein Stück weit auch. Von den Reaktionen. Und es ist eben auch ein Schutz für Resignation und eine Hilfe, auch wieder aufzustehen, wenn man mal einen Tiefschlag verwünscht hat. Und beim Paulus ist es so weit gegangen, dass er gesagt hat im Vers 22, und nun siehe, gebunden im Geist, also oder unwiderstehlich gezogen vom Geist, gehe ich nach Jerusalem und weiß nicht, was mir dort begegnet wird. Also er weiß es nicht ganz genau, aber einen Eindruck hat er schon. Außer, das heisst im Vers 23, außer dass der Heilige Geist mir von Stadt zu Stadt bezeugt und sagt, dass Fesseln und Bedrängnisse auf mich warten. Jetzt müssen wir überlegen. Du gehst einen Weg und du merkst, der Heilige Geist redet durch Menschen zu mir, nicht einfach ein Mensch, sondern es ist wirklich Gott dahinter, und sagt, du, in Jerusalem, Fesseln, Bedrängnis. Und die Menschen, die dann dabei waren, haben gesagt, hey, Paulus, geh nicht. Aber der Paulus hat gewusst, er muss gehen, trotz dieser Fesseln und Bedrängnis. Und der Paulus weiß also, er wird verhaftet und wird leiden und geht trotzdem. Wieso? Wieso geht er trotzdem? Vers 24. Aber ich achte mein Leben nicht der Rede wert. Also das muss man auch zuerst mal sagen vom eigenen Leben, oder? Damit ich meinen Lauf, das ist jetzt die Begründung, damit ich meinen Lauf vollende und den Dienst, den ich von dem Herrn Jesus empfangen habe, das Evangelium der Gnade Gottes zu bezeugen. Für mich, ich habe das Gefühl, Paulus sieht sein Leben klar, in zwei klar entscheidende Abschnitte aufteilt. Und zwar sind das die Abschnitte, oder Silas am Sonntag, die gesehen haben, haben es gesehen mit dem Seil, das es illustriert hat. Das ist ein mega gutes Beispiel. Der erste Abschnitt, wie es der Paulus für sein eigenes Leben sieht, ist das irdische Leben. Das irdische Leben ist kurz. Hey, es ist so kurz. Ist das gestern Abend gewesen, hatte ich eine alte Schachtel mit ganz vielen Briefen und Karten drin. Und ich dachte, ja, jetzt mache ich ausmisten und so. Und dann habe ich so eine Reise in die Vergangenheit gemacht. Das hat aufgewühlt, sage ich euch. Und irgendwie ist das, ab vor 10 Jahren ist das letzte gewesen und dann ist immer bis Kind. Also natürlich ist nicht immer gleichmäßig. Da dachte ich, Lego mio, hey, das ist doch erst gerade gewesen. Vor 5 Jahren habe ich gerechnet, wenn ich in Amerika war, 3 Monate, da habe ich gerechnet, ja, 94, das sind 3 bis 17, oder? Das sind 13 Jahre. Dann wüsste man, 23 Jahre. Das ist noch 10 Jahre. 23 Jahre. Du hast umgehauen. 23 Jahre. Ja, die Zeit verläuft so schnell. Oder das hat der Paulus gewusst. Der erste Abschnitt ein paar Jahrzehnte, wenn es gut kommt. Und dann ist der Abschnitt vorbei. Und der zweite Abschnitt ist das Leben nach dem Tod. Und der Abschnitt, der hört nie auf. Der ist ewig. Ohne Ende. Eben die Schnur, die dann einfach irgendwie da, wo ist Nord denn da? Da auf Deutschland drauf, Norddeutschland und um den ganzen Globus um und dann ist das Weltall, ist gerade die Schnur, so weit. Und das ist immer noch so viel von der Ewigkeit. Oder der Abschnitt, der zweite Abschnitt, der hört nie auf. Und das heisst auch, der zweite Abschnitt baut auf dem ersten Abschnitt auf. Das heisst, das hat Paulus gewusst, je mehr er im ersten Abschnitt seine Bestimmung lebt, desto mehr Herrlichkeit kann er nachher die ganze Ewigkeit erleben. Also das gibt einen riesen Unterschied. Und darum will er den Dienst, den Jesus ihm gegeben hat, mit ganzem Einsatz ausüben. Und darum ist ihm seine eigene Sicherheit nicht das Wichtigste. Seine eigene Gesundheit ist ihm nicht das Wichtigste. Weil er sagt, hey, ob so ein Abschnitt, der erste Teil Abschnitt, der vergänglich ist, oder der ewige Abschnitt, das ist so ein Unterschied. Ich würde lieber für den ewigen Abschnitt leben. Also, er sieht ja sein irdisches Leben, dass er am Grab endet. Und das ist bei uns allen voraussichtlich, außer wenn Jesus vorher wiederkommt, was ja eigentlich noch schön wäre und möglich wäre. Und darum will er sein irdisches Leben brauchen, um Menschen retten aus dem Feuer. Und in dem will er so treu und konsequent sein, wie es noch irgendwie geht. Und die Abschnitte gelten ja für uns. Der kleine erste Abschnitt und der lange zweite. Und das ist ja das, was uns herausfordert. Weil ich glaube, vielleicht kann ich das so sagen, dass wahrscheinlich alle von uns, dass wir zu fest auf den ersten Abschnitt schauen und den zweiten ein bisschen zu wenig gewichtet. Und wir lesen, es hat auch uns den Auftrag gegeben, dass wir die kurze irdische Zeit, die wir haben, die sollen wir nutzen. Und es muss nicht alles gut sein. Ein Opfer kann auch mal ein bisschen weh machen. Und jetzt, das tue ich mir durchbuchstabieren. Jetzt wirklich auch. Wenn es bei uns in die Zukunft weitergeht, jetzt dann, der Umzug und von euch weggehen, das ist ein Opfer auch. Und also, das darf auch ein bisschen weh machen. Also, das darf. Und Jesus das will, oder? Das Opfer kann auch mal ein bisschen etwas kosten. Und ich sage mir dann auch, muss ich mir vor Augen führen, ja, hey, das ist die kurze Zeit. Nachher sehen wir uns dann eine Ewigkeit lang. Bis wir genug haben vom Thomas. Ja, komm, jetzt gehen wir mal ein bisschen. Ja. Nein, so schlimm wird es wahrscheinlich nicht. Genau, aber einfach, dass wir uns das wie vor Augen führen. Und unser Auftrag ist, dass wir das gut und treu verwalten, wo Jesus uns anvertraut hat. Das heisst es im Neuen Testament, im 1. Korinther 4, Vers 1. Dafür halte man uns für Diener Christi und verwalte der Geheimnisse Gottes. Übrigens sucht man hier an den Verwaltern was? Dass einer treu befunden werde. Das ist ja das, was nicht so wahnsinnig spektakulär ist, heute treu. Also könnt ihr mal eine Umfrage machen, wie wichtig ist treu jetzt im nicht jetzt, ich meine, nur in der Ehe, sondern allgemein, einfach im Leben, treu sein. Übrigens, am Sonntag geht es ein bisschen um das, Beziehungen. Ganz, der David Bakhtasarian wird das machen, wird ganz, glaube ich, ganz gute Predigt. ein Verwalter. Wir sind Verwalter von dem, was Gott, ihr sind Verwalter von dem, was Gott euch anvertraut hat. Das ist nicht bei allen gleich. Und wir sind nicht verantwortlich für Erfolg oder Misserfolg. Das ist nicht unser Thema in erster Linie. Klar, wollen wir das auch ein bisschen, aber das Wichtigste ist Treue und Zuverlässigkeit. Also das, was der Chef uns gibt, das sollen wir tun. Und wir müssen nicht alles andere machen, sondern das, was er uns anvertraut. Und das ist auch ein Schutz, weil ich glaube nicht, dass Jesus will, dass wir ausbrennen und immer zu viel haben. Aber darum müssen wir schauen, was will Jesus von uns und das dann mit ganzer Treue machen. Und dann sagt der Paulus, der Älteste von Ephesus, auch noch ein sorgendes Wort. Vers 28 bis 31. Habt Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welcher der Heilige Geist euch als Aufseher eingesetzt hat, die Gemeinde Gottes zu hüten, die er sich erworben hat durch das Blut seines eigenen Sohnes. Ich weiß, dass nach meinem Abschied grausame Wölfe zu euch hereinkommen werden, die die Herde nicht verschonen. Und aus eurer eigenen Mitte werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden, um die Jünger abzuziehen hinter sich her. Darum wacht und denkt daran, dass ich 3 Jahre lang Nacht und Tag nicht aufgehört habe, einen jeden unter Tränen zu ermahnen. Paulus hat enorm viel in die Gemeinde investiert. Es ist die Gemeinde, die er am längsten gewirkt hat, 3 Jahre lang. Er hat Menschen zum Glauben können führen. Er hat können Leiter in die Verantwortung einsetzen. Die Gemeinde ist entstanden und gewachsen. Es ist ein Aufbruch passiert. Ihr könnt einmal nachlesen, das haben wir jetzt übergumpelt, was dort alles auch passiert ist. Wirklich wirken durch Gott, den Heiligen Geist. Und jetzt muss er die Gemeinde loslassen. Ganz loslassen. Und zwar im Wissen, dass da Menschen kommen, Personen, Gemeinde, die schaden wollen. Und jetzt legt er die Verantwortung ganz bewusst in die Hände der Ältesten. Habt Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde. Und wenn wir jetzt den Text so lesen, dann fällt auch auf, da redet er von der Gemeinde Gottes. Dass sie die Gemeinde Gottes hüten. Also das ist auch wichtig. Es ist die Gemeinde von Gott. Es ist nicht irgendeine Gemeinde von der Ältesten, Gemeinde vom Pastor. Darum, also ihr werdet mich wahrscheinlich kaum mal gehört haben, irgendwie mal im Gespräch zu sagen, meine Gemeinde, wenn ich von der FG Bülach geredet habe. Weil das ist wirklich gar nicht meine Gemeinde. Ich bin schon unsere, oder? Unsere Gemeinde, aber nicht meine. Es ist nicht meine, es ist Gottes Gemeinde. Und das ist auch wichtig, die Perspektive nicht zu verlieren. Und das ist nämlich die Gemeinde, die Gott sich erkauft hat mit dem Leben von seinem eigenen Sohn. Darum gehört sie ja ihm. Er hat sie erworben. Wir sind nur Verwalter da in dem Bereich, wo Gott uns eingesetzt hat. Und auch ganz spannend finde ich jetzt, wenn wir das anschauen, also es ist die Gemeinde von Gott Vater, sehen wir da. Dann ist sie erworben durch den Sohn, Jesus. Und der Heilige Geist wird erwähnt, ist nämlich der, der die Älteste eingesetzt hat. Mit anderen Worten, Gottes Dreieinigkeit ist da am Werk beim Führen, beim Erschaffen und beim Führen von der Gemeinde. Also die ganze Gottheit, Trinität, ist da eigentlich, steht dahinter. Und darum hat der Paulus nicht nur Jesus geliebt, nicht nur ihn vor Augen gehabt, ihm wollte dienen, sondern hat genauso auch die Gemeinde vor Augen gehabt. Er hat sein Leben nicht nur für Jesus gegeben, sondern auch für die Gemeinde. Weil Jesus sein Leben, sein Blut vergossen hat für die Gemeinde. Darum hat er die Gemeinde geliebt. Obwohl, und das ist herausfordernd, obwohl ja auch gemeint, die besteht aus uns Menschen, wo wir unperfekt sind. Und ich denke, es ist auch gut, wenn wir uns selber mal fragen, wie sehe ich gemeint von Gott? Sehe ich sie als geniale Idee von Gott? Habe ich den Fokus? Oder sehe ich vor allem die Menschen, die manchmal toll sind und manchmal vielleicht nerven es mich ein bisschen? Oder wie sehen wir gemeint? Für den Paulus ist Gemeinde mega kostbar gewesen. Darum hat er sich mit Herzblut investiert. Und so sollten alle, die Verantwortung haben in der Gemeinde, besonders auch die Gemeindeleitung, sollten auch mit Herzblut die Aufgabe ausüben. Und das fängt an, damit habt Acht auf euch selbst. Damit fängt es an. Das finde ich mega interessant. Nicht irgendwie, passet auf die Gemeinde auf und, selbst, und am Schluss auch noch auf euch. Weil, wenn, oder das ist ja bei der Rettung, der Bergrettung auch so, oder? der Retter muss erst selber mal auf sich aufpassen. Weil wenn er abstürzt, ja, oder nur am Seil hängt und nichts mehr machen kann, dann ist er selber nachher in der Not. Und da ist es auch so. Und das fängt damit an, dass die Gemeindeleitung auf Beziehung von sich zu Jesus achtet. Das ist eigentlich der innerste Kern. Oder? Auf das müssen sie eigentlich am meisten aufpassen. Dass diese Beziehung lebendig bleibt, gesund bleibt. Für unsere Ausbildung hat ein Dozent damals gesagt, die Hauptsache ist, dass die Hauptsache bleibt. Und das ist Jesus in der Beziehung praktisch gelebt. Weil wenn die älteste Gemeindeleitung auf sich selber aufpasst, dann kommen sie in Gefahr und die, die ihnen anvertraut sind. Und ich muss unbedingt ganz fest für die Gemeindeleitung immer wieder beten. Weil wenn wir als Gemeindeleitung, wenn wir irgendwie schief werden, ja, dann hat das viel mehr Konsequenzen, als wenn jemand schief wird, der nicht in der Gemeindeleitung ist. In aller Regel. Das ist irgendwie nachvollziehbar. Darum ist es auch wichtig, wenn ich wäre auch froh, vielleicht sogar an seine Gächte, fast jeden Tag, ohne gesetzlich zu werden, aber wirklich, das wäre ganz, ganz gut. Und auch, da reden Paulus von Gefahren, die auf die Gemeinde kommen. Ich meine, wir haben jetzt keine Prophezeiung, dass es bei uns so ist, konkret, zum Glück. Aber ich meine, wir müssen nicht meinen, dass der Widersacher von Gott den FG Bülow einfach immer schön ausklammert. Dass wir da immer schön umgangen werden. Mit dem können wir nicht rechnen. Darum muss man da schon ein bisschen wach sein. Auch. Und in Vers 32 lesen wir jetzt: Und nun befehle ich euch Gott und dem Wort seiner Gnade, das die Kraft hat, aufzuerbauen und ein Erbe unter allen Geheiligten zu geben. Der Paulus sagt, ich muss euch loslassen. Aber nicht in luftleeren Raum, sondern ich möchte euch loslassen und ich befehle euch im Wort von der Gnade an. Im Wort Gottes. Das Wort Gottes. Bitte, hebt euch an dem fest, dann kann ich euch loslassen. Übrigens geht es mir genau gleich mit euch. Das ist mir genau also. Also ich kann, was wollte ich noch? Oder? Ich muss wirklich loslassen. Aber wenn ich jetzt, darum möchte ich euch wirklich auch im Wort Gottes anbefehlen. Und es hat Kraft, aufzubauen. Es hat Kraft, ein Erbe zu sein. Oder ein Erbe zu werden, der Geheiligte. Weil die Bibel ist unersetzliche Hilfe. Auch für die Leitung der Gemeinde. Er redet ja da mit der Gemeindeleitung. Es ist unersetzliche Hilfe, weil das ist unser göttlicher Leitfaden für das, was gilt in der Gemeinde. Das ist ein Schutz für die Gemeinde. Und da können irgendwelche Studierte und Professoren erzählen und schreiben, was sie wollen. Bitte lasst euch nie das Wort wegnehmen. Lasst es euch nicht wegnehmen. Auch nicht irgendwelche gewisse Sachen, wo man denkt, das kann ja fast nicht mehr sein oder so. Und der Paulus geht dann weiter und sagt, ich habe euch in allem gezeigt, dass man so arbeitend sich der Schwachen annehmen und an die Worte des Herrn Jesus denken müsse, der selbst gesagt hat, geben ist seliger als nehmen. Der Paulus hat nicht nur predigt. Der hat auch gelebt. Der hat es wirklich gelebt. Ihm ist nicht darum gegangen, irgendeinen Besitz zu sammeln. Er hat nicht auf seine Rechte gepocht. Er wollte irgendwie Geld, Materielles oder Annehmlichkeit irgendwie um sich herum haben, sondern um Menschen ist es gegangen. Um hilfsbedürftige Menschen. Und warum ist das so gewesen? Weil er das Prinzip von Jesus verstanden hat. Auf dem Gehen liegt der grössere Segen als auf dem Nehmen. Das hat er verstanden und hat es auch erfahren. Das heisst mit anderen Worten, wer gibt, ist langfristig glücklicher als der, der bekommt. Nicht erst im Himmel. Schon voran. Und auch da können wir mal fragen, wie ist es in unseren Beziehungen? Gib ich mehr oder empfange ich mehr? Ich meine, es gibt auch Phasen, mal so, aber jetzt mal ein bisschen breiter gefasst, wie geberfreudig bin ich an Zeit, an Geld, an Kraft? Weil wir sind enorm reich beschenkt. Also wir können sagen, wir sind alle steinreich. Steinreich an göttlicher Liebe. An Gnade und Barmherzigkeit. Wir sind steinreich, es fließt über. Und jetzt können wir von diesem Reichtum können wir weitergeben. Und da müssen wir zuerst wirklich auch uns vor Augen führen, wie wir auch beschenkt sind. Und dann können wir aus dem heraus versuchen, weiterzugeben. Und Das können wir uns fragen, wie lebe ich das Prinzip in der Ehe? Das Prinzip da, geben ist seliger als nehmen. Wie lebe ich es in der Familie? Wie lebe ich es am Arbeitsplatz, mit Freunden? Bin ich genervt, wenn jemand etwas von mir will? Ich meine, das kann es mal geben, klar. Aber ich meine, ich rede jetzt von einer Breite, von einem einigermassen Normalzustand, von einem Oftzustand. Stresst mich das? Ah, das muss ich schon wieder, ich muss ja fast. Oder wie sagt die Gemeinde? Ist die Gemeinde vor allem ein Ort, wo ich komme, konsumiere? Oder wird es dann mit der Zeit auch mal ein Ort, wo ich sage, hey, und jetzt würde ich auch anfangen, mich eingeben, an einem Ort dort, wo es möglich ist. Ich möchte mich auch verschenken. In den Medien hört man ja, je mehr dass du hast, desto mehr bist und desto zufriedener bist. Das ist eigentlich das Prinzip der Werbung, oder? Wenn du das Auto hast, hey, dann, oder? Und wenn du das Parfüm hast, dann, und wenn du irgendwie, ja, und so weiter. Kennen wir ja. Aber Jesus sagt, es ist genau umgekehrt. Genau umgedreht. Das ist krass eigentlich, oder? Dienen, das ist doch nicht attraktiv heute, oder? Das ist doch, und Jesus sagt, nein, es ist nicht wahr. Wenn du aus mir heraus dienst, dann, das ist das, was einem wirklich etwas gibt, oder? Geben ist zähliger als nehmen. Man hat einmal zwei Gruppen ausgeschickt in die Stadt und jeder Gruppe hat jede Person 20 Euro gehabt. Die eine Gruppe hat das Geld müssen verschenken und die andere Gruppe hat das Geld müssen ausgeben für sich selber. Und nachher sind sie zurückgekommen und da hat man eine Umfrage gemacht und man hat gesehen, die Gruppe, die 20 Euro pro Person verschenkt hat, ist glücklicher und zufriedener gewesen als die andere. Und klar, nicht jedes Mal, wenn man gerade so dient, Jesus dient, dann fühlen wir uns so mega happy. Aber im Grundsatz bleibt es bestehen. Es ist segensreicher zu geben, als zu nehmen. Und dabei dürfen wir etwas nicht vergessen. Gott lebt auch nach dem Prinzip. Er lebt auch danach. Er will uns auch mehr beschenken, als wir ihm geben können. Wir können ihm nie mehr geben, als er uns gibt. Nie, das ist unmöglich. Und das ist mega cool. Also, wenn wir im Auftrag von Jesus für ihn neben ihm vor Augen haben und ich diene jetzt dir, Jesus, und wenn es ein Mensch hinten dran hat, könnt ihr froh sein. Aber eigentlich, ich mache es für dich. Muss ja das dieser Person hinten dran nicht sagen. Du, ich mache es nicht für dich, ich mache es für Jesus. Das wäre ja fast ein bisschen. Aber wenn wir das so machen, dann wird er uns alles zurückgeben und uns mega toppen. Ich habe mal eine Beispielgeschichte gelesen. Hat ja auch schon mal erzählt vor einem Zeitli. Ein Bauer trägt einen Sack voll Weizen heim. Freut sich über das gute Korn. Und da begegnet ihm Gott und sagt, du, schenk mir den Weizen. Und der Bauer stresst sich ein bisschen und denkt, nein, jetzt will ich meinen ganzen Weizen. Typisch Gott, verlangt immer so viel. Dann macht er den Sack auf und knübelt das kleinste Korn raus. Gibt es Gott. Und dann nimmt es. Was macht er? Macht es zu Gold. Gibt es dem Bauer zurück. Und der Bauer denkt, ach. Und wie oft verhalten wir uns ähnlich wie der Bauer, oder? Denkt, ach, ich will jetzt nicht, ah, was muss ich noch? Also ich mache das Minimum, oder, dass ich kein schlechtes Gewissen muss haben. Und ja, aber Jesus macht es mit uns genau ähnlich. Er wird uns im Himmel bis zum Hundertfachen unseren Einsatz für ihn vergelten. Bis zum Hundertfachen. Und zwar in einer Währung, die nicht vergänglich ist. Was wir zurückbehalten in unserem Verwalter sein, das wird in der Ewigkeit mal nicht mehr existieren. Das kann man jetzt geniessen, nachher nicht mehr. Was wir geben, das wird wieder gefunden werden. Und dann noch vermehrt und vergoldet und alles Mögliche. Aber das Geniale ist ja, dass das teilweise schon passiert auf dieser Erde. Dass Jesus uns nach dem Prinzip auf dieser Erde beschenkt. Und ja, ich habe das Beispiel auch schon genommen, aber ich möchte es nochmal lesen, das Beispiel von Ethers. Oder sie haben enorm viel gegeben für Jesus. Sie haben ihren Job vom Ralf aufgegeben, sie haben das Haus aufgegeben, sie haben das Umfeld aufgegeben, sind weit weggezogen an einem fremden Ort. Sie haben viele Sicherheiten, Liebwohnung zurückgelassen. Und Gott hat sie beschenkt, einerseits mal mit einem brennenden Herz für Jesus, für seine Sache, aber dann auch, wir haben ja mitbekommen, mit einem neuen Auto. Und wie der Ralf gesagt hat, ist das ein Auto, das ich mega cool finde, nicht irgendeine Klapperkiste. Und jetzt auch noch, haben sie nach einer Zeit, klar, das ist nicht einfach gerade so zugeflogen, jetzt haben sie auch noch eine ganz schöne Wohnung zur Verfügung bekommen, eine Mietwohnung, mit einer mega Aussicht, wenn ich mir auch sagen lasse. Und das mag ich ihnen so gönnen. Und Gott mag es ihnen auch gönnen. Und das ist für mich auch das Prinzip, oder? Sie haben ja das nicht gemacht, ah, wir haben dann so eine super Wohnung hier oben, ah, gut, dann gehen wir halt. Sie sind zuerst ziemlich schwierig, haben sie gelebt, oder? Mit hohen Fenstern und haben nicht gut rausgesehen zum Teil. Und ja, Also Gott will uns auch beschenken. Das ist sein Prinzip. Und dann geht es so richtig Abschied, wird es ein bisschen konkreter im Vers 36. Da lesen wir Vers 36. Und als er dies gesagt hatte, kniete er nieder und betete mit ihnen allen. Es entstand aber ein lautes Weinen bei allen und sie fielen Paulus um den Hals und küssten ihn, am meisten betrübt über das Wort, das er gesagt hatte, sie würden sein Angesicht nicht mehr sehen. Sie geleiteten ihn aber zu dem Schiff. Also es war ein sehr emotionaler Abschied. Es wird Tränen vergossen. Es war eine Herzensbeziehung, oder? Für den Paulus war es nicht einfach nur so ein Job, er hat mal ein bisschen gemacht, sondern es ist ihm wirklich, er hat sein Herz reingelegt. Und da ist wirklich auch eine Liebe entstanden, gegenseitig. Und ich glaube, wenn man so den Glauben lebt, wenn man miteinander fürchtet geht und ringt, dann tut einem das ganz fest verbinden. Das ist etwas, was viel mehr ausmacht, als man denkt. Einfach das Miteinander, das gemeinsame Ringen für Jesus. Und dann ist es irgendwie normal, dass es einem wehtut. Dann ist es auch normal, dass Tränen fliessen. Und ich denke, es ist eher komisch, wenn es anders ist. Das hat es auch schon gegeben. Übrigens, das wird es wahrscheinlich auch geben, wenn es dann bei uns weit ist. Es wird wirklich schwierig werden für uns. Komisch finde ich, wenn es nicht so ist, wenn man einfach so aufeinander geht. Und das meine ich jetzt auch einfach unter Gemeindeglieder. Das hat es auch schon mal gegeben, dass jemand einfach nicht mehr kommt. Sind wir jahrelang zusammen gewesen, wir haben für dich gebetet, Seelsorgegespräche, wir haben gerungen und gemacht, diakonische Dienste und alles, und jetzt kommt einfach nicht mehr, ohne zu sagen. Das hat es auch gegeben. Ich dachte, wow, komisch, also das ist mega komisch. Also, ja, wie wenn man es wollen würde wechseln. Aber der Paulus zeigt uns da beim Abschied von den Epheser, so ein bisschen zurück zusammengefasst, zeigt er uns, auf was es im Leben mit Jesus ankommt. Und vielleicht können wir es mit diesen Worten zusammenfassen, wenn so unter dem Grabstein oder auf dem Grabstein von Paulus, wenn man sein Leben würde zusammenfassen, könnte man vielleicht sagen, er würde sagen, ich habe den Auftrag von Jesus treu erfüllt. Durch mein Leben habe ich auf Jesus hingewiesen. Ich habe die ganze Wahrheit Gottes weitergegeben. Ich habe meinen Lauf gut vollendet. Ich habe mehr gegeben als empfangen. Und wir können das auch mal fragen. Was soll mal über unserem Leben stehen? Was würde mal auf unserem Grabstein dazu passen, um unser Leben zu beschreiben? Oder was sollte darauf stehen? Vielleicht auch gut, wenn wir uns mal da fragen, oder? Was möchte ich eigentlich, dass man über mich sagen kann, wenn es dann mal vorbei ist, wenn ich einmal nicht mehr lebe? Was wäre ich froh, wenn wir bei der Abdankung sagen können, es stimmt? Ich glaube, es ist gar nicht schlecht, wenn man sich da mal Gedanken macht. Wenn man sich da mal überlegt, weil da kann man anfangen, auch dort hinleben. Man sollte eigentlich vom Ende her leben. Das ist viel effizienter als einfach irgendwie. Da kann man auch sagen, hey, eigentlich, das ist ganz unwichtig, was ich da mache. Wenn ich dort hingehe, wenn das so gesagt wäre und ich mache das, das bringt mir überhaupt nichts. Und dann muss man ein bisschen schauen, was würde man vielleicht kürzen oder sagen, eigentlich würde ich das gar nicht mehr. Wir haben nämlich nur ein Leben. Und das ist einzigartig. Und darum ist es gut, wenn wir es bewusst leben, so wie der Paulus. Amen. Ich möchte noch beten.